Wenn du Beirut am ersten Tag nach der Explosion mit heute vergleichst, gibt es eine Menge Fortschritt. Viele Leute, Hunderte, kommen auf die Straßen und bieten Menschen, die sie nicht einmal kennen, Hilfe an. Wir gehen in die Viertel und Gebäude und fragen, welche Leute Hilfe brauchen. Es gibt eine Menge Abfall auf dem Boden. Überall liegen Glas und Schutt herum. Was wir im Grunde tun, ist, jeder hält einen Besen in der Hand und versucht aufzuräumen, damit die Menschen ihre Arbeit wieder aufnehmen und danach die Gebäude wieder aufbauen können.
Das ist das Lied vom Leben in Beirut. Der Text ist von Nisar Kebani. Er verkörpert die Liebe zu Beirut. Wir lieben unser Land und wir wollen, dass unser Land zurückkommt. Wir sind Leute, die aus dem ganzen Libanon gekommen sind, um einander zu helfen. Niemand sonst ist hergekommen. Nicht der Präsident und nicht die Minister.
Der Staat soll mir helfen? Der Staat ist pleite, ehe sie mir helfen. Hat der Staat Geld? Sie haben nichts übrig gelassen. Seit 40 Jahren nehmen sie und nehmen von uns, bis nichts mehr vom Land übrig ist. Ist das ein Land? Nein, das ist kein Land.
Wir sehen die Abwesenheit der Regierung und deshalb ist es an uns, ihre Aufgabe zu übernehmen. Wer sonst räumt Beirut auf?
Am 4. August detonierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen der libanesischen Hauptstadt. 191 Menschen starben, 6000 wurden verletzt, rund 300.000 verloren innerhalb von Sekunden ihr Zuhause. In den Wochen nach der Explosion kommen Hunderte Freiwillige in die zerstörten Viertel, kehren Glasscherben zusammen, tragen Schutt und Steine aus den Häusern, suchen nach ihren Habseligkeiten. Und während die Menschen die Arbeitshandschuhe überstreifen, Glasscherben aufsammeln und Steine schleppen, stehen Polizei und Militär daneben.
Soldaten haben uns salutiert, als wir freiwillig die Häuser der Leute aufgeräumt haben. Dieses Bild werde ich nie vergessen. In anderen Ländern, wenn Leute sich engagieren in solch einem Ausnahmezustand, ist es eigentlich die Armee, die sich aufmacht und den Menschen hilft.
Die 28-jährige Sarah Taleb steht im Wohnzimmer der Familie Al-Khodar, knapp 900 Meter Luftlinie vom Hafen entfernt. Sie trägt Gummihausschuhe, damit sie nicht versehentlich in Scherben tritt. Die Freiberuflerin hat seit der Explosion nicht mehr gearbeitet. Stattdessen hilft sie der Familie, die zerstörte Wohnung zu renovieren. Nach UN-Schätzungen wurden bei der Explosion etwa 40.000 Gebäude beschädigt. 3.000 davon sind unbewohnbar. Der materielle Schaden liegt bei ca. 10 bis 15 Milliarden US-Dollar. Nur ein Drittel davon ist überhaupt versichert, sagen die Versicherungen. Und der libanesische Versicherungsverband meldet, Firmen oder Haushalte bekämen keine Kompensation bei Terror- oder Kriegsaktivitäten. Die Assekuranzen warten darauf, dass die Ursache der Explosion geklärt ist, um zu bestimmen, ob ihre Policen greifen. Die Detonation gilt als Unfall. Doch noch immer gibt es keine Erkenntnisse über den genauen Verlauf der Geschehnisse oder handfeste Ermittlungsergebnisse. Und auch das politische Leben stockt. Das Parlament ist im Urlaub, die Regierung nur kommissarisch im Amt, bis der neue Regierungschef Mustafa Adib sein Kabinett zusammengestellt hat. So kommt es, dass die Libanesinnen und Libanesen ihre Häuser selbst wieder aufbauen. Der 64-jährige Familienvater Munir Al-Khodar ist das erste Mal auf Hilfe angewiesen.
Es war ein sehr schönes Gebäude. Weißt du, du kannst hier viele Spuren von Bomben finden. Ich habe sie repariert. Schau hier, hier war eine Bombe.
Munir al-Khodr klopft an die Wand. Steine fallen heraus.
Hier hat es mehr als 60 Spuren von Granaten und Geschossen.
Beirut ist tausendmal gestorben und tausendmal wieder auferstanden.
Diese Appelle stehen in der ganzen Stadt verteilt auf großen Plakattafeln. Der Bürgerkrieg von 1975 bis 1990, 21 Mordanschläge und versuchte Mordanschläge auf Politiker, der Krieg mit Israel 2006. Beirut falle und stehe stärker wieder auf. Ein Mythos, der das Überleben feiert und die Widerstandsfähigkeit beschwört. Doch Sarah Taleb hält nichts von der Mär.
We are so used to trauma to an extent that we are used to shoving it under the carpet and just moving on.
Wir sind so an das Trauma gewöhnt, dass wir es einfach unter den Teppich kehren und weitermachen. Aber dieses Mal hat sich das Trauma in unserem täglichen Leben manifestiert. Und da ist immer noch die Angst, dass wir es wieder unter den Teppich kehren und sagen, okay, uns geht's gut, wir haben wieder den libanesischen Kampfgeist, wir machen weiter, juhu, wir sind widerstandsfähig. Aber scheiß auf Widerstandskraft, das sind wir nicht. Wir kehren nur einfach zu dem Denken zurück, solange es keinen Krieg gibt, geht es uns gut.
Okay, what's the worst that can happen? War. And we always say, if it's not war, okay, it's fine, as long as it's not war.
Zwischen 1975 und 1990 bekämpften sich verschiedene Milizen in wechselnden Koalitionen gegenseitig und zerstörten das Land. Nach dem Ende des Krieges wurde eine kleine Gruppe ehemaliger Warlords zu Parteiführern. Als Politiker teilten sie den öffentlichen Sektor, die Energiebehörde, das Telekommunikationsnetz oder das Geschäft mit der Wasserversorgung untereinander auf, erklärt Basel Salouch, Politikprofessor an der libanesisch-amerikanischen Universität.
The political elite, the sectarian elite, used the resources of the state.
Die konfessionell-politische Elite hat die Ressourcen des Staates, die Finanzen des Staates, die Institutionen des Staates genutzt, um sich entweder zu bereichern oder Arbeitsplätze und Positionen für ihre Anhänger zu schaffen. Das hat zum Beispiel zu einem aufgeblähten öffentlichen Sektor geführt und ist der Hauptgrund, warum der Libanon der Nachkriegszeit Milliarden über Milliarden Dollar ausgegeben hat, ohne eine Infrastruktur aufweisen zu können.
Dinge, die dem Gemeinwohl dienen, öffentliche Parks, mit Steuergeldern geförderte Theater oder Nahverkehr, gibt es nicht. Das Land ist zu großen Teilen privatisiert. Gelder aus Steuern oder Infrastrukturprojekten gingen in private Taschen. Die neoliberale Politik geht auf den Multimilliardär und späteren Nachkriegsministerpräsidenten Rafik Hariri zurück. Mit luxuriösen Bauprojekten weckte er das Interesse von ausländischen Investorinnen und Investoren. Und die legten ihr Geld gerne an, denn die libanesischen Privatbanken zahlten zweistellige Zinsbeträge aus. Die Banken wiederum machten Gewinne damit, das Geld gegen noch höhere Gebühren an den Staat zu verleihen. Das System gab den Banken große politische Macht, erklärt der Politikanalyst Nizar Hassan.
The Hariri family represents basically the alliance of the new bourgeoisie.
Die Hariri-Familie hat quasi die Allianz der neuen Bourgeoisie aus Politikern, Bankern, Immobilienfirmen und Bauträgern repräsentiert. Zusammen haben sie eine Art Bündnis geformt, das ihre Interessen vertritt. Die Wirtschaftspolitik ist darauf ausgelegt, diesen Branchen Profite zu verschaffen. Aber sie produzieren nichts. Sie erschaffen keine Güter, die exportiert werden können und im Gegenzug Geld bringen.
Die Folgen dieses Systems sind heute umso drastischer sichtbar. Der Libanon durchlebt die schwerste Wirtschafts- und Finanzkrise seiner gerade einmal 100-jährigen Geschichte. Ein maroder Staatshaushalt und das Coronavirus haben dazu geführt, dass das libanesische Pfund in 8 Monaten mehr als 80% an Wert verloren hat. Tausende Cafés, Restaurants, Bars und Geschäfte mussten schließen. Die Armutsrate stieg innerhalb eines Jahres von 28 auf zuletzt 55%. Die Fleischtheke von Ibrahim Issa ist karg ausgestattet. Ein paar Würste liegen darin und etwas Hackfleisch. Der 40-Jährige ist Metzger. Sein Geschäft im Süden Beiruts ist klein, die Auslage aufs Mindeste reduziert. Denn nur wenige Menschen kommen diese Tage in seinen Laden.
Unsere Wirtschaft ist am Boden. Es gibt 90% weniger Arbeit. Ich muss das importierte Fleisch in Dollar bezahlen, deshalb ist das Fleisch sehr teuer. Wir arbeiten mit Verlust, nur um den Laden nicht schließen zu müssen und unsere Kunden nicht zu verlieren. Weil das Fleisch sonst zu teuer wäre, verkaufen wir es zum gleichen Preis, für den wir es einkaufen. Also zahlen wir aus eigener Tasche drauf. Für den Laden fallen viele Kosten an. Die Miete, der Strom, all das muss ich bezahlen. Aber die Arbeit ist viel weniger geworden.
Während Ibrahim Issa vor der Krise 60, 70 Kilo Fleisch am Tag verkaufte, sind es jetzt weniger als 10 Kilo. Die Menschen können sich das teure Fleisch nicht leisten. Durch die Inflation steigen nicht nur die Preise für Lebensmittel. Wie Reis und Weizen, Benzin und Medikamente müssen auch Wandfarbe und Holz importiert und somit in US-Dollar bezahlt werden. Weil die Nachfrage nach Aluminium und Glas boomt, steigt der Preis für diese Baumaterialien zusätzlich. Deshalb sind auch über einen Monat nach der Katastrophe noch viele Häuser ohne Fenster. Der 26-jährige Suher Hashem vermisst bei der Familie Khoder die Löcher für Fenster und die Maße der Türrahmen, schaut nach Rissen in Wänden und an den Balkonen. Er ist einer von vielen freiwilligen Ingenieurinnen und Ingenieuren, die Gebäude auf Schäden untersuchen und Fenster oder Türen reparieren.
Wir helfen den Leuten, damit sie weiter in ihren Häusern schlafen können und sie nicht verlassen müssen. Viele müssen nämlich ihre Häuser verlassen und Fremde kommen dieser Tage zu ihnen und fragen, ob sie die Häuser verkaufen möchten.
Auch der 33-jährige Sohn Hadi Al-Khoder fürchtet, dass der nun anstehende Wiederaufbau den Reichen nützt.
With all the good things that happened, the people was helping. There was people that wanted to profit, to make profit for themselves.
Mit all den guten Dingen, den Menschen, die kamen und uns helfen wollten, kamen auch Leute, die Profit machen wollten. Sie fragten, ob ich ihnen das Aluminium verkaufe, aber ich kann es wiederverwenden. Warum sollte ich es verkaufen? Oder mein Auto, das ist kaputt. Ich kann es reparieren. Warum sollte ich es ihnen für wenig Geld verkaufen? Die Leute dachten daran, wie sie Profit schlagen können, nicht daran zu helfen.
To sell it for nothing for you. And why? They are thinking how they want to profit, not how they want to help.
Das Viertel, in dem die Khoders wohnen, heißt Karantina und hat eine lange Geschichte der Randständigkeit. Im 19. Jahrhundert verbrachten Reisende 40 Tage im benachbarten Krankenhaus in Quarantäne, um die Verbreitung von Epidemien zu verhindern. Seit den 1960er Jahren lebten hier vor allem Arbeiterfamilien. Doch mit den Jahren verließen viele Menschen ihre Wohnungen und das Viertel wurde zu einem Industriegebiet. Hadi Al-Khoder steht auf der Dachterrasse. Von hier hat er einen Blick über die ganze Nachbarschaft. Früher gab es viele Mentholbäume in der Umgebung, aber die Verantwortlichen, sagt er, hätten alles bebaut.
And this is Sukumi, the recycling garbage. You see this like green, yeah.
Und dort ist die Müllentsorgungsfirma. Jetzt machen sie nichts, aber vor der Explosion haben sie das geöffnet und ein widerlicher Gestank kam heraus. Und daneben sind das Schlachthaus und der Fischmarkt. Alles, was stinkt. Gestank, Gestank, Gestank.
Er glaubt, dass die Politiker die Menschen vertreiben möchten, um sich profitable Grundstücke in guter Lage direkt am Hafen anzueignen.
Das Land ist strategisch günstig gelegen und die Geschäftsleute wollen es billig kaufen. So wie sie es mit Solidär in Downtown gemacht haben. Dort waren Geschäfte und Wohnhäuser, dort lebten die Beirutis. Sie haben ihnen das gestohlen, um Versace und anderes Hochpreisiges zu bauen. Jetzt ist es eine Phantomgegend. Die Gegend ist nicht für die Leute gemacht. Ich bin Libanese, aber ich gehöre da nicht hin.
Nach dem Ende des Bürgerkriegs in den 90er Jahren hatte Regierungschef Rafik Hariri eine Vision. Er wollte Beiruts Innenstadt nach dem Vorbild Dubais neu aufbauen. Dazu gründete er die öffentlich-private Entwicklungsfirma Solidaire, deren Hauptanteilseigner er selbst war. Mit einem Regierungsmandat machte er sich daran, das Stadtzentrum wieder aufzubauen, Häuser und Grundstücke aufzukaufen und alteingesessene Menschen aus ihren Wohnungen zu vertreiben. Zwar wurden einige historische Gebäude rekonstruiert, doch viele wichen zugunsten einer modernen Innenstadt mit Einkaufszentrum und Concept-Stores. Wie viele Aktivistinnen und Aktivisten kritisiert auch Hadi Al-Khoder, dass Solidaire die einfachen Leute aus der Innenstadt vertrieben habe.
Wie viele Räume wurden beschädigt?
Ein, zwei, drei und die Küche.
Brauchen Sie eine andere Unterkunft?
Nein, nicht nötig.
Um die Menschen vor der Vertreibung aus ihrem Zuhause zu schützen, hat sich eine Gruppe von Architektinnen und Architekten zusammengeschlossen. Sie gehen von Haus zu Haus und erheben, wer in den beschädigten Wohneinheiten lebt, wie die Schäden sind und was die Menschen nun brauchen. Das alles ohne die Legitimation des Staates. Imad Amer ist Architekt und arbeitet mit einer Aktivistengruppe zusammen. Amer koordiniert die Studie in den Vierteln Jemaise und Mar Michael. Zwei Stadtteile, in denen Gebäude mit dreifachen Rundbögen stehen, teilweise älter als der libanesische Staat selbst. Der Architekt sagt, was mit der Innenstadt nach dem Bürgerkrieg passiert ist, ist ein mahnendes Beispiel.
We don't want to regenerate the same example again. And we don't trust the government and the
wir wollen dieses Beispiel nicht regenerieren. Wir vertrauen der Regierung und den Firmen und der Oligarchie dieses Landes nicht, diesen Ort wieder aufzubauen. Wir glauben, dass sie herkommen werden und all die alten traditionellen Gebäude und die sozioökonomischen Strukturen, dieses organisch gewachsene Netzwerk zerstören werden, damit Bauträger stattdessen Türme bauen können.
Der Wiederaufbau von Beirut nach dem langen Bürgerkrieg entpuppte sich für Regierungsmitglieder und ihre Verbündeten als eine Goldgrube. Verträge gingen an Bekannte, Hilfsgelder verschwanden. Architekt Imad Amer beobachtet nun dieselbe Dynamik.
The government they gave contracts for Jihad al-Arab and for Khatib al-Alami companies.
Die Regierung hat Aufträge an zwei Firmen vergeben, um die Straßen zu evakuieren und aufzuräumen. Aber diese zwei Firmen sind die Hauptvertragspartner der Regierung. Sie sind mit den Parteien verbandelt und haben als Auftragnehmer mit Fake-Projekten den Libanesen viel Geld gestohlen. Diese Regierung gibt bis heute dieselben Verträge an dieselben Leute. Und sie erwarten noch immer von den Libanesen, dass wir sie akzeptieren.
Till now give the same contracts in the same way to the same people and they expect from the Lebanese people to still to work with these people.
Das Vertrauen in die Politik ist nicht erst seit der Explosion verloren. Im Herbst vergangenen Jahres gingen hunderttausende Menschen im ganzen Land auf die Straße. Sie prangerten Korruption und Misswirtschaft ihrer Politiker an, die das Land in den Staatsbankrott geführt haben. Am 17. Oktober jährt sich der Auftakt der Proteste. Doch zwei Ministerpräsidenten später misstraut das Volk seinen Vertreterinnen und Vertretern noch immer. In der Detonation sehen viele die tragische Entladung des Staatsversagens.
Ich bin hier, weil wir genug haben. Alles, was geschieht, ist so schlimm. Die Explosion war so schlimm. Mein Bruder war kurz davor zu sterben. Wir alle waren kurz davor zu sterben. Es gibt keine Hoffnung für dieses Land.
Seit einer Weile macht uns allen die schreckliche Wirtschaftskrise zu schaffen. Wir leiden. Viele Eltern können sich keine Schulgebühren mehr leisten. Viele Kinder schlafen jede Nacht ohne was zu essen. Diese Regierung hat nichts getan. Absolut nichts. Und diese Explosion ist ein Verbrechen. Sie haben ein Verbrechen begangen. Deshalb sind wir heute hier. Wir wollen eine Veränderung. Wir wollen, dass der Präsident zurücktritt und alle in dieser Regierung zurücktreten.
Die Menschen glauben, die Katastrophe hätte verhindert werden können. 6 Jahre lang lagen 2750 Tonnen Ammoniumnitrat im Beiruter Hafen. Ohne Sicherheitsvorkehrungen. Auch wenn die Zollbehörde bei Justiz und Politik Alarm schlug, passiert ist nichts. Wohl weil der Hafen eine der korruptesten und für die politische Elite lukrativsten Institutionen ist. Zahlreiche Gruppierungen, Politiker und die Hisbollah haben dort Einfluss.
Diese Katastrophe traf die Libanesen bis ins Mark und ereignete sich aufgrund von chronischer Korruption in Politik, Verwaltung und Staat. Ich habe zuvor gesagt, dass das System der Korruption bis ins Knochenmark des Staates fließt. Aber ich habe festgestellt, dass die Korruption größer ist als der Staat selbst,
sagte Regierungschef Hassan Diab 6 Tage nach der Explosion und reichte seinen Rücktritt ein. Ohne Namen zu nennen, resignierte er vor einer politischen Klasse, die schmutzige Methoden anwende, um ihre Gewinne und Positionen zu bewahren. Auf Diab folgte die schnelle Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten, Mustafa Adib, zuvor Botschafter in Deutschland. Er war ehemals Berater des Ex-Regierungschefs und zweifachen Milliardärs Najib Mikati. Dieser war im Zuge der Proteste in die Kritik geraten. Er habe illegal von staatlich subventionierten Krediten profitiert, die dafür gedacht waren, dass sich Menschen mit geringem Einkommen eine Wohnung leisten können. Der neue Regierungschef Adib wird deshalb als Komplize des alten Systems gesehen. Den Protestierenden ist ein neuer Regierungschef nicht genug, erklärt Politikwissenschaftler Salouch.
Die säkularen Gruppierungen möchten ein unabhängiges Kabinett mit zusätzlichen verfassungsmäßigen Befugnissen. Ein Kabinett, das mit der internationalen Gemeinschaft, insbesondere dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, verhandeln könnte, um sich auf vernünftige Reformen zu einigen. Also solche, die den Armen nicht schaden, aber Korruption und die öffentlichen Ausgaben unter Kontrolle bringen und dadurch die Art von Finanzhilfe beschaffen, die dem Land hilft, wieder auf die Beine zu kommen.
Auch der 28-jährige Aktivist und Architekt Imad Amer wünscht sich einen politischen Systemwandel. Die Hoffnung, dass der Staat sich für die Menschen nach der Katastrophe einsetzt, hat Imad Amer, wie viele andere im Libanon, verloren. Stattdessen sieht er nun die gut ausgebildeten Menschen in der Verantwortung und gibt sich rebellisch.
Wir können nichts ausschließen, aber unsere Aufgabe ist es, zu kämpfen. Und wir werden diese Regierung bekämpfen. Wir werden die Bulldozer bekämpfen. Wir werden die Bauunternehmer bekämpfen. Wir werden ihre Pläne bekämpfen. Wir werden alles bekämpfen, was sie tun wollen. Und wie Sie auf dieser Straße sehen, die Regierung ist nicht existent. Wir sind dabei, all diese Dinge zu organisieren. Wir organisieren alles. Wir erwarten auch alles Mögliche Schlechte von der Regierung. Aber wir erwarten nichts, was gut für das Volk ist. Unsere Mission ist es deshalb, unsere Arbeit zu tun. An der Seite des Volkes zu stehen und das System zu bekämpfen. Und genau das werden wir tun. And to fight the system, and we will do it.